Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und dazu herzlich willkommen. Das Grundgesetz wird 70 und gewissermaßen feiert ein Kind des Grundgesetzes auch gleich mit. Der Verfassungspatriotismus nämlich, der wird 40 in diesem Jahr. Ist diese Idee inzwischen im Alltag angekommen oder bleibt sie ein abstraktes Konstrukt oder ist sie gar gescheitert? Wir schauen, wie sich der Verfassungspatriotismus verändert hat. Und wir fragen auch vor der Europawahl, ob Europa etwas fehlt, weil es keine Verfassung hat. Nice try, sagen die einen, wenn es um Verfassungspatriotismus geht. Das staubtrockene Grundgesetz ein bisschen emotional aufzuladen, sei ein netter Versuch, aber letztlich ein gescheiterter. Andere wiederum meinen, das sei der einzig gute Weg, patriotisch zu sein in Deutschland. Seit genau 4 Jahrzehnten wird nun gestritten über diese sehr deutsche Idee des Verfassungspatriotismus. Und wie sich die Debatte darüber verändert hat und was es mit dem neuen Trend auf sich hat, ergriffen zu sein bei der Lektüre des Grundgesetzes, das hat Johanna Tirnthal sich einmal angeschaut.
Meine Damen und Herren, kürzlich erzählte mir eine Bekannte, dass sie an einem ruhigen Abend das Grundgesetz aus dem Bücherregal gezogen habe und dann darin gelesen habe. Noch einmal und zwar ganz bewusst. Und zu ihrer eigenen Überraschung habe die Lektüre nicht nur ihren Verstand, sondern auch ihr Herz erreicht.
Das erzählte Joachim Gauck 2017 bei seiner Abschiedsrede im Schloss Bellevue. Eingerahmt von einer Jazzband und militärischen Ehren.
Auch meine eigene Bindung an die Verfassung, also mein eigener Verfassungspatriotismus, resultiert nicht nur aus intellektueller Einsicht, sondern ebenso aus emotionaler Berührtheit. Dieses Land ist die Heimat meiner Werte. Es ist es geworden. Besonders deswegen fühle ich mich hier zugehörig, zu Hause.
Das Grundgesetz ist zu seinem 70. Geburtstag in Mode wie selten zuvor. Eine neue Magazinausgabe des Texts im schicken Layout kann man in Bahnhofsbuchhandlungen kaufen. Der zuständige Designer erzählt, seine Gänsehaut beim Lesen habe ihn dazu bewogen, das Grundgesetz neu herauszugeben. Mit etwas so Trockenem wie einem Gesetzestext überhaupt Emotionen zu verbinden und dann auch noch so heimatlich Gerührte, das war nicht immer an der politischen Tagesordnung. Der Journalist und Politikwissenschaftler Dolf Sternberger war der Erste, der den Begriff des Verfassungspatriotismus ins Spiel gebracht hat. Das war 1979, zum 30. Geburtstag des Grundgesetzes.
Sternberger ging es primär um die Frage, ob man sich mit diesem westdeutschen Staat auf irgendeine starke Weise identifizieren sollte. Das hatte auch viel zu tun mit seinen philosophischen Hintergrundannahmen, wo er auch meinte, es ist wichtig, dass Bürger sich gegenseitig nicht nur anerkennen, sondern auch wirklich ein Gefühl haben von Zusammengehörigkeit, das sich wiederum umsetzt in ein staatsbürgerliches Engagement.
So der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, der untersucht hat, wie unterschiedlich die Idee des Verfassungspatriotismus in Deutschland diskutiert wurde. Sternberger stellte sich diese Fragen vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Teilung. Allerdings fand seine Idee damals nicht besonders viel Resonanz. Fast 10 Jahre später griff dann Jürgen Habermas das Konzept auf und machte es erst richtig bekannt. Das war im Zuge des sogenannten Historikerstreiks. Konservative Historiker hatten Texte veröffentlicht, die die alleinige Schuld und Verantwortung Deutschlands für die Shoah relativierten. Was folgte, war eine heftige mediale Auseinandersetzung über den Umgang mit der deutschen Vergangenheit und Identität.
Habermas hat ja dieses Wort, diesen Begriff Verfassungspatriotismus sozusagen in Stellung gebracht. Seine Sorge war, durch die verschiedenen Veröffentlichungen dieser mehr oder weniger rechtslastigen Historiker kommt es zu einer Neubewertung, einer Aufwertung von kulturellem oder gar ethnischem Nationalismus in Deutschland.
Habermas war überzeugt:
Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist ein Verfassungspatriotismus.
Seitdem wird diskutiert, ob das Grundgesetz der ungefährlichste Bezugspunkt für eine nationale Identität in Deutschland sein könnte, weil theoretisch jeder und jede sich damit verbinden kann. Der Ansatz sei viel zu abstrakt und zu wenig emotional, hört man immer wieder. Diese Kritik hält Jan-Werner Müller für verfehlt.
Überhaupt reden wir ja in diesem ganzen Zusammenhang hier über Politik. Wir reden ja nicht über die Frage, wer hat in der Bundesliga die passioniertesten Fans, ist das jetzt Dortmund oder Bayern? Wir reden ja darüber, welche politischen Konsequenzen folgen aus der Haltung, die man gegenüber dem eigenen Gemeinwesen einnimmt. Die entscheidende Frage ist dann sozusagen, welche Haltung produziert vielleicht mehr Fairness? Darum geht es letztendlich bei diesen Fragen, nicht so ganz allgemein nur, wer ist da irgendwie ein bisschen gefühliger.
Jan-Werner Müller selbst hat sich so ausführlich mit Verfassungspatriotismus beschäftigt, weil der Aufschwung des sogenannten liberalen Nationalismus in der Politikwissenschaft ihm Sorgen machte. Immer mehr Menschen waren überzeugt, es brauche einen kulturell homogenen Staat für ein gut funktionierendes Gemeinwesen. Diesem liberalen Nationalismus will Müller die Idee vom Verfassungspatriotismus entgegensetzen, sagt der in Princeton lehrende Politikwissenschaftler und wirft dabei auch einen kritischen Blick auf den amerikanischen Verfassungspatriotismus.
Und es stimmt in der Tat, dass es ja in den USA geradezu einen Kult gibt um die Verfassung, also um das Dokument selber, aber auch dadurch, dass man natürlich Feste zelebriert mit einem sozusagen republikanischen Dimension wie den 4. Juli oder auch Kriegsschiffe nach der Verfassung benennt. Andererseits ist es natürlich etwas schwer zu argumentieren, dass es sozusagen in den USA deswegen überhaupt keinen Nationalismus gäbe oder auch keine starken Vorgaben von kulturellen Leitbildern.
Sein Buch mit dem Titel Verfassungspatriotismus hat Müller schon vor über 10 Jahren geschrieben. Seine neueren Bücher beschäftigen sich mit Populismus. Er meint, es wäre naiv zu denken, das Patentrezept gegen Rechtspopulismus sei ein breiter Verfassungspatriotismus.
Aber er ist auch nicht ganz irrelevant in dieser Diskussion. Populisten behaupten ja, zumindest meiner Ansicht nach, immer, dass sie als Einzige das vertreten, was bei ihnen häufig als das wahre Volk oder als die schweigende Mehrheit bezeichnet wird. In dieser Hinsicht betreiben Populisten also immer eine Form von ausschließender Identitätspolitik. Sie geben eine gewisse Volksidentität vor.
Der Verfassungspatriotismus hingegen macht ein anderes Identifikationsangebot. Eines, das niemanden von vornherein ausschließt.
Also Verfassungspatriotismus heißt nicht, dass es immer Konsens ist, alle sind einer Meinung, es ist alles völlig homogen. Wer irgendwie anderer Meinung ist, was gewisse Ideen auch im Grundgesetz angeht, der ist potenziell Verfassungsfeind oder Staatsfeind. Überhaupt nicht. Aber der Konflikt wird halt vor dem Hintergrund letztendlich geteilter Prinzipien ausgetragen.
Jan-Werner Müller vertritt damit die ursprüngliche Position eines aktiven, auf gemeinsamen Überzeugungen und politischem Streit basierender Auffassung von Verfassungspatriotismus. So war der Begriff bei Sternberger und Habermas gemeint. Heute hat sich die Debatte verbreitert. Kaum jemand hält sie noch für elitär. Gleichzeitig ist der Begriff inzwischen sehr emotional besetzt. Menschen erzählen davon, wie das Grundgesetz ihr Herz berührt und von Gänsehaut beim Lesen. Das war nicht im Sinn der ursprünglichen Debatte. Denn wie gleichberechtigt und fair es im Alltag am Ende tatsächlich zugeht, entscheiden die politischen Konflikte, die tagtäglich ausgetragen werden, und nicht, wie stark man seine Verfassung liebt.
Das war Johanna Thirnthal mit einer kleinen Geschichte des Verfassungspatriotismus in Deutschland. Eine Verfassung ist wie ein Geländer an einer Treppe. In guten Zeiten vergisst man fast, dass es da ist, oder man misst ihm keine große Bedeutung bei. Wenn man allerdings erkrankt und dann schlechter gehen kann, wird ein solches Geländer plötzlich sehr wichtig, weil man ohne dieses Geländer eben die Treppe nicht mehr hinaufkommt. So beschreibt die Schriftstellerin Caroline Ehmke ihr Verhältnis zum deutschen Grundgesetz. Die Europäische Union hat kein solches Geländer, keine Verfassung, und der Versuch, ihr eine zu geben, ist gescheitert. Warum und ob Europa etwas Elementares fehlt, um die imaginäre Treppe hochzukommen, das hat Alois Berger gefragt.
Vor 20 Jahren wagten die damals 15 Regierungschefs der Europäischen Union den großen Wurf. Europa sollte eine Grundrechtecharta bekommen. Ein Konvent wurde beauftragt, ein umfassendes Dokument der Grund- und Menschenrechte auszuarbeiten, denen sich alle Mitgliedsländer verantwortlich fühlen. Das war neu, denn bis dahin hatte sich die EU immer nur in kleinen und meist wirtschaftlich motivierten Schritten weiterentwickelt. Auch die Methode war neu. 46 Parlamentarier und 15 Regierungsvertreter diskutierten unter Anleitung des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog fast ein Jahr lang, welche Werte Europa zusammenhalten. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, wurde vom deutschen Grundgesetz übernommen. Doch die Charta ging über das Grundgesetz hinaus, wie Sylvie Yvonne Kaufmann, Konventsmitglied und Europaabgeordnete der Linken, bei der Vorstellung des Textes betonte.
Weil erstmals ganz klar die individuellen Rechte jedes Einzelnen gegenüber der Europäischen Union formuliert worden sind. Die Grundrechtecharta ist das erste europäische Dokument überhaupt, was von der Gleichrangigkeit der bürgerlichen, der politischen und der sozialen Rechte ausgeht.
Neben dem Recht auf soziale Unterstützung, dem Recht auf unternehmerische Freiheit und dem Recht aller Kinder auf Fürsorge wurde auch der Schutz der persönlichen Daten festgeschrieben. Die Europaabgeordneten Jo Leinen von der SPD und auch Ingo Friedrich von der CSU waren stolz auf das Ergebnis.
Dass diese Grundrechtscharta das modernste und umfassendste Dokument der Rechte und Freiheiten von Menschen ist, die es international und auch national gibt. Diese Grundrechtscharta ist auch die Visitenkarte der Europäischen Union nach innen und nach außen.
Ich sehe auch den Text zugeschnitten auf das 21. Jahrhundert. Der Konvent kann sich sicher mit diesem Text sehen lassen.
Doch Großbritannien stellte sich quer. Dass britische Bürger vor dem Europäischen Gerichtshof ihre Grundrechte einklagen könnten, das ginge zu weit. Europäische Gerichte dürften nicht wichtiger sein als britische, meinte der damalige Premier Tony Blair. Er akzeptierte die Charta nur unter der Bedingung, dass sie nicht für Großbritannien gelte. In Brüssel hofften damals viele, dass sich das schon irgendwie einrenken werde. Die Europaabgeordnete der Linken, Sylvie Yvonne Kaufmann.
Großbritannien hat Vorbehalte hinsichtlich der Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichte und des Europäischen Gerichtshofs angemeldet, aber die Charta gilt erstmal und wir werden ja dann sehen, wie die Rechte künftig ausgelegt werden.
Doch das Projekt war nun angeschlagen. Was ist eine Grundrechtecharta wert, die nicht in allen EU-Ländern gleichermaßen gilt? 2002 unternahm die Europäische Union unabsichtlich einen neuen Anlauf, die Charta europaweit durchzusetzen. Weil sich die Regierungen vor der anstehenden Osterweiterung der EU nicht auf die künftigen Abstimmungsregeln einigen konnten, beauftragten sie erneut einen Konvent, der die Europäische Union fit machen sollte für die neuen Aufgaben. Im Laufe der Verhandlungen rückte die Grundrechtecharta wieder in den Mittelpunkt. Der deutsche Botschafter in Paris, Nikolaus Meyer-Landroth, war damals Sprecher des Konvents.
Die Debatte hat ja dann sehr früh angefangen, dadurch, dass man eine eben öffentliche Debatte hatte, dass Parlamentarier daran beteiligt waren, die Themen nicht nur technisch zu diskutieren, sondern eben auch zu überlegen, was das für die zukünftige europäische Integration bedeutet. Deswegen Debatten um Symbole, deswegen Debatten um den Charakter des Dokuments und dann auch relativ früh die Vereinbarung von einem Verfassungsvertrag zu sprechen.
Die Grundrechte wurden als zentraler Teil in den Verfassungstext eingebaut. Auf diesem Weg, so hoffte man, könnten die Grundrechte dann doch noch zum Herzstück der Europäischen Union werden. Und auch in Großbritannien gelten. Bis Mai 2005 wurde diese Verfassung in 10 europäischen Ländern ratifiziert. Doch dann kippte die Stimmung. Vor den Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden wurden die Proteste immer lauter.
Wir müssen die Verfassung niederstimmen. Das ist nicht die Verfassung für die arbeitende Mehrheit in Europa. Da steht nichts von einem Recht auf Arbeit, sondern nur vom Recht, eine Arbeit zu suchen. Diese Verfassung garantiert nicht das soziale Minimum in Europa.
Am 29. Juni 2005 lehnten fast 70% der Franzosen die europäische Verfassung ab. 3 Tage später votierten auch die Niederländer dagegen. Während den meisten Franzosen die Verfassung zu marktwirtschaftlich ausgerichtet war, zu wenig sozial, empfanden die Niederländer sie mehrheitlich als zu links, zu internationalistisch. Damit war die Verfassung tot, aber nicht beerdigt, wie der damalige Chef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Martin Schulz, sagte.
Plan B kann nur so aussehen wie bei allen europäischen Krisen, wird von vorne wieder ein neuer Anlauf genommen.
Damit die um 10 Länder erweiterte Europäische Union überhaupt noch funktionieren konnte, wurden die wichtigsten Artikel der Verfassung in einfache Verträge gepackt und von den Regierungen auf dem europäischen Gipfel in Lissabon beschlossen. Der österreichische Grünen-Abgeordnete Johannes Fockenhuber zog ein bitteres Resümee.
Wir haben die Maschine bekommen, die in der Verfassung entworfen wurde, die Entscheidungs- und Machtmaschine bekommen, aber ohne jede Verbindung zum Bürger, ohne jeden Glanz, ohne jeden europäischen Geist.
Die europäische Maschine läuft. Selbst die Grundrechtecharta wird von den europäischen und auch von britischen Gerichten längst als geltendes Recht herangezogen. Dabei haben weder Großbritannien noch Polen die Charta jemals akzeptiert. Vielleicht ist sie auch deshalb nie im Bewusstsein der europäischen Bevölkerung angekommen. Bis heute hat Europa kein gemeinsames Dokument, auf das die Europäer stolz wären, wie etwa auf das deutsche Grundgesetz, das auch Gefühle anspricht. Aber hätte die Europäische Union mit einer feierlich proklamierten Verfassung bei den Bürgern heute wirklich mehr Zustimmung? Würden sich sperrige Länder wie Polen oder Ungarn durch eine Verfassung eher an die Einhaltung der demokratischen Spielregeln gebunden fühlen? Der ehemalige Sprecher des Verfassungskonvents, Nikolaus Meyer-Landrut, hat da Zweifel. Verfassungspatriotismus, sagt er, sei doch eine sehr deutsche Erfahrung.
Eine Verfassung als identitätsstiftendes Dokument spielt, glaube ich, in den anderen Staaten der Europäischen Union eine viel geringere Rolle, als es bei uns in Deutschland in der spezifischen deutschen Nachkriegsgeschichte gespielt hat.
Der Verfassungspatriotismus ist also eine sehr deutsche Sache. Das hat Alois Berger rausgefunden. Er hat sich informiert über Europa und die gescheiterte Verfassung. Und das waren die Zeitfragen Kultur und Geschichte. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.